Es darf auch Ausnahmen vom Mindestlohn geben, aber sie dürfen nicht diskriminierend sein. Und wenn der einzige Grund ist, dass man keinen Mindestlohn kriegt, dass man in einer Werkstatt ist, in der nur Menschen mit Behinderungen arbeiten, spricht manches dafür, dass das eine Diskriminierung ist, die an die Behinderung geknüpft ist.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
In Deutschland arbeiten 300.000 Menschen mit Behinderungen in sogenannten Werkstätten. Das sind Einrichtungen, die ermöglichen sollen, dass Menschen in einer geschützten Umgebung arbeiten, sich weiterbilden und später auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln können. Doch das Konzept steht seit Jahren in der Kritik. Niedrige Löhne, fehlende Mitbestimmung und begrenzte Chancen für den Wechsel. In dieser Folge schauen wir genauer hin. Welche Rechte haben Menschen, die in Werkstätten arbeiten? Wo sind Grundrechte betroffen? Und was muss sich ändern, damit echte Inklusion und Selbstbestimmung auf dem Arbeitsmarkt möglich werden? Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir erklären grundrechtliche Hintergründe zu politischen Entscheidungen und Debatten. Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden. Und über Werkstätten und die Grundrechte von Menschen mit Behinderung habe ich dieses Mal mit gleich zwei Menschen gesprochen. Mein erster Interviewpartner ist Raul Krauthausen. Raul ist Autor und Podcaster und setzt sich als Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Hallo Raul, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hi, danke für die Einladung.
Raul, du hast vor über 20 Jahren den Verein Sozialhelden gegründet. Was ist eure Mission?
Die Sozialhelden setzen sich für die Rechte behinderter Menschen ein, für Barrierefreiheit, Inklusion und selbstbestimmtes Leben, immer aus der Perspektive der Menschenrechte, und versuchen dabei, unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir uns am Ende überflüssig machen. Also dass es quasi nicht uns braucht, um Probleme zu lösen, sondern dass irgendwann der Mainstream Produkte, Dienstleistungen, Verwaltung von sich aus barrierefrei sind und man nicht immer wieder ermahnen und erinnern muss.
Als Aktivist für Rechte von Menschen mit Behinderung kritisierst du oft strukturelle Probleme statt einzelne Missstände. Was läuft aus deiner Sicht grundsätzlich falsch im Umgang mit Behinderungen in Deutschland?
Aktuell erleben wir tatsächlich eine Rückwärtsbewegung. Das sind auf der einen Seite, das erleben wir auch an ganz vielen anderen Bereichen, dass ständig von Kostenargumenten gesprochen wird, dass Dinge teuer sind, unbezahlbar, dass quasi ein Menschenrecht plötzlich ein Preisschild bekommt, nämlich das Menschenrecht auf Teilhabe, dass so getan wird, als wäre Barrierefreiheit ein Gnadenakt, so eine Art Charity, dass immer dann man sich leistet, wenn genug Geld da ist. Und sobald Geld knapp wird, wird es auch als erstes gestrichen. Was mich aber persönlich auch sehr nervt, und das haben wir schon sehr, sehr lange so, dass fast ausschließlich nicht behinderte Menschen definieren, was behinderten Menschen zusteht und was nicht. Und es dadurch aus dieser Charity-Ecke auch nie rauskommt.
In Deutschland hapert es ja an vielen Stellen noch bei Inklusion und Barrierefreiheit. Und du hast gerade gesagt, wir gehen quasi gerade eher zurück als nach vorne. Und die Neuerung des Behindertengleichstellungsgesetzes ist ein gutes Beispiel dafür. Denn es sollte bestimmte Probleme eigentlich angehen, hat aber diesen viel diskutierten Satz drin, wo steht, dass private Unternehmen bei Barrierefreiheit nicht unverhältnismäßig stark belastet werden sollen. Warum glaubst du, tut sich Deutschland so schwer mit echter Inklusion?
Das liegt, glaube ich, daran, dass konservative Regierungen, und wir haben nun mal eine GroKo mit einem großen Anteil Konservativen, immer die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Neoliberale Regierungen auch. Und dass dann immer gesagt wird, ja, wir dürfen die Privatwirtschaft nicht überfordern. Genau das Gleiche ist aber nötig, wenn wir für Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung kämpfen, nämlich dass die Privatwirtschaft verpflichtet wird, zugänglicher zu sein, also Untertitel, Gebärdensprache, aber eben auch Rampen und Aufzüge in Gebäuden. Und das nicht immer nur ein Akt der Gnade sein sollte und man lieb fragen muss, sondern dass es genauso ernst genommen werden sollte und auch sanktioniert werden sollte wie Brandschutz oder Denkmalschutz.
In dieser Folge von Grundgesetzlich schauen wir uns Werkstätten von Menschen mit Behinderung genauer an. Und auch dieses Konzept, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, fördert Inklusion und Teilhabe eigentlich kaum. Denn die Werkstätten sind abgekoppelt vom allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei den Sozialheldinnen arbeitet ihr im Projekt Job inklusive zu dem Thema. Was ist das Ziel dieses Projekts?
so ein großes Problem, dass ausschließlich nicht behinderte Menschen über Behinderung sprechen und definieren, was ihnen zusteht und was nicht. Und diese nicht behinderten Menschen haben Werkstätten für behinderte Menschen gegründet und gebaut und verkauften das seit Jahrzehnten als etwas Gutes. Behinderte Menschen werden dort ausgebildet, gefördert und so weiter und so fort. Soweit in der Theorie so gut. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wenig gefördert wird, aber viel gefordert. Das heißt, sie müssen mindestens 4 Stunden am Tag arbeiten. Und das sind von komplexen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Digitalisierung von Akten, bis hin zu einfachen Tätigkeiten, das Abknibbeln von Folien von Glasflaschen, auch sehr monotone Arbeiten oft, wo relativ wenig Qualifizierung dann auch stattfindet und es wirklich vor allem um Leistung und KPIs geht. Also wie viele Flaschen schaffen wir pro Stunde, weil diese Dienstleistung halt verkauft wird an der Wirtschaft. Und die Beschäftigten dort sind aber offiziell keine Angestellten, sondern sie sind Beschäftigte. Das heißt, sie haben auch keine ArbeitnehmerInnenrechte. Und dadurch, dass sie nicht offiziell Angestellte sind, sondern eben nur Beschäftigte, verdienen sie auch weniger als den Mindestlohn und sind damit die einzige Gruppe in Deutschland, die arbeitet und weniger als den Mindestlohn verdienen darf. Sie verdienen dort ungefähr 1,60 Euro die Stunde.
Gibt es eine Sache, die sich ändern müsste bei diesem System, dass das sinnvoller gestalten könnte?
Der größte Hebel, denke ich, ist, dass wir behinderte Menschen in ihren Ausbildungen besser unterstützen müssen. Das heißt, es gibt nur sehr, sehr wenige Förderschulen, zum Beispiel für Kinder mit Behinderung, wo man überhaupt das Abitur machen kann. Ja, und wenn dann die Schule schon entscheidet, egal wie qualifiziert du bist, ob du das Abitur machen kannst oder nicht, dann haben wir da ein Problem. Und das Gleiche gilt auch für Ausbildungsstätten. Wie viele von denen sind barrierefrei? Und warum gibt es so eine Art Automatismus von der Förderschule in die Werkstatt, anstatt vernünftige, unabhängige Berufsberatung?
Frau Krauthausen, vielen Dank.
Gern.
Das Gespräch mit Raul hat mir nachdrücklich gezeigt, dass wir in Deutschland große Defizite haben, was Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe angeht. Besonders viel im Argen ist in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das findet auch mein zweiter Interviewpartner Felix Welti. Felix ist Professor für Sozial- und Gesundheitsrecht sowie Recht der Rehabilitation und Behinderung an der Universität Kassel im Fachbereich Humanwissenschaften. Felix war beteiligt an einer groß angelegten Studie für das Bundesamt für Arbeit und Soziales. In dieser Studie hat er sich die Bezahlung von Beschäftigten in Werkstätten und ihre Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angeschaut. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich. Das ist heute unsere 22. Folge. Vielen Dank, Felix, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Felix, du hast dich unter anderem auf die Rechte von Menschen mit Behinderung spezialisiert. Warum interessiert dich gerade dieser Bereich so sehr?
Also ich bin an der Universität mit dem Sozialrecht in Verbindung gekommen. Das ist ja in der juristischen Ausbildung schon ein Nischenthema. Und dann zum Recht von Menschen mit Behinderung, das machen noch weniger in der Wissenschaft, obwohl es ganz viele Menschen betrifft. Wir haben bestimmt aktuell immer 10 Millionen Menschen in Deutschland, die als behindert gelten. Und im Lebenslauf kann es jeden treffen. Und insofern ist es ein total interessantes Thema und es gibt immer genügend Fragen, die noch nicht zu Ende bearbeitet sind.
Das heißt, deine intrinsische Motivation war, so eine rechtliche Lücke zu füllen.
Jedenfalls hat es sich so ergeben.
Wir wollen heute über Werkstätten für Menschen mit Behinderung sprechen und davon haben die meisten Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon gehört. Aber ich habe in meiner Recherche auch festgestellt, dass ich doch recht wenig über das Thema weiß. Deswegen lass uns erstmal gemeinsam das System verstehen. Was sind denn Werkstätten für Menschen mit Behinderung und was ist die Idee dahinter?
Das hat sich entwickelt in den 1950er, 1960er Jahren, erstmal aus Arbeitsgelegenheiten, die man geschaffen hat, auch aus der Selbsthilfe heraus. Zum Beispiel Lebenshilfe kennen ja viele als Organisation, wo es auch darum ging, den Menschen am Tag etwas zu tun zu geben, die in das allgemeine Arbeitsleben nicht reingekommen sind. Und in der großen Sozialreform 1974 wurde das rechtlich gefestigt als Werkstätten mit einem eigenen Status. Der große Fortschritt damals war, die Menschen bekamen auf diese Weise Zugang zur Sozialversicherung. Krankenversicherung, Rentenversicherung, den hatten sie vorher nicht. Das war ein großer Fortschritt und man hat gesagt, ihr Status ist arbeitnehmerähnlich. Und das war auch ein Fortschritt, weil vorher war es einfach so, man ging dahin und hatte keinen weiter geregelten Status und wurde auch gesagt, es gibt einen Lohn, von dem man allerdings zu keinem Zeitpunkt der Geschichte leben konnte. Es wurde auch als Anspruch gemacht, dass es ein flächendeckendes Netz von Werkstätten gibt, mindestens einer pro Kreis oder Stadt. Und dieses System hat sich dann weiterentwickelt. Die Anzahl der Menschen ist nach und nach immer weiter gestiegen. Heute sind es über 300.000 in Deutschland.
Und du hast gerade gesagt, ein flächendeckendes Netzwerk. Wie viele Werkstätten gibt es ungefähr in Deutschland?
Also wir sind so bei ungefähr 800.
Und wer betreibt diese Werkstätten?
Also es sind Non-Profit-Betriebe, die überwiegend von Trägern aus der freien Wohlfahrtspflege, Caritas, Diakonie oder Lebenshilfe sind die größten dabei, getragen werden. Die haben einen Doppelcharakter. Sie sind also einmal Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege mit einem Rehabilitationsauftrag. Andererseits sind es auch Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, das, was sie produzieren an Gütern und Dienstleistungen, muss auch Abnehmer finden. Insofern sind sie auch Teilnehmer am Wirtschaftskreislauf.
Wer arbeitet in den Werkstätten? Also welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass jemand dort arbeiten darf?
Also die Voraussetzung ist so formuliert, dass eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch nicht wieder in Betracht kommt. Also alle Menschen, denen sozusagen amtlich bescheinigt wird, dass sie nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, haben den Anspruch, in Werkstätten arbeiten zu können. Das ist sogar ein einklagbarer Rechtsanspruch. Die klassische Zielgruppe waren die Menschen, die damals als geistig Behinderte bezeichnet worden sind. Das hat sich mit der Zeit auch ausdifferenziert. Wir haben in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren einen zunehmenden Zustrom von Menschen, die vom allgemeinen Arbeitsmarkt kommen und wegen einer seelischen Behinderung, einer psychischen Krankheit dort nicht mehr tätig sind. Das heißt, es sind dort jetzt auch Menschen, die ziemlich unterschiedlich sind.
Also es geht auch, dass ich erst auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gearbeitet habe und dann danach in einer dieser Werkstätten arbeite.
Genau, es gibt da zwei soziale Typen. Der eine Typus kommt von der Förderschule über den Berufsbildungsbereich der Werkstatt in den Arbeitsbereich und verbleibt oft sein ganzes Arbeitsleben dort. Und inzwischen gibt es die Einrichtungen so lange, dass es auch Menschen gibt, die das eben jetzt auch einmal durchlaufen haben, ihr ganzes Arbeitsleben dort verbracht haben. Andere kommen erst im Lauf eines Lebens, in dem es entweder gescheiterte Versuche gab, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder eine Erkrankung oder ein Unfall dazu geführt hat, dass sich ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt so verschlechtert haben, dass das dann als die letzte Möglichkeit gesehen wird.
Wie viel verdienen Menschen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung?
Das ist gesetzlich festgelegt und es ist ein komplexes System. Der Arbeitslohn oder das Entgelt besteht aus drei Komponenten. Es gibt das Arbeitsförderungsgeld, das für alle gleich, das ist eine bundesfinanzierte Sozialleistung. Es gibt zweitens den Grundbetrag und drittens den Steigerungsbetrag. Der Steigerungsbetrag ist individuell leistungsabhängig. Und wir haben eine große Studie gemacht fürs Bundesministerium für Arbeit und Soziales, um mal zu ermitteln, was verdienen die Menschen eigentlich und auch Alternativen zu überlegen. Wir sind beim Durchschnittsbetrag von 225 Euro rausgekommen.
Bei einer Vollzeitstelle.
Wobei das schon regional zwischen den Ländern ziemlich stark differiert und zwischen den Werkstätten eben auch. Am Schluss kommt es aber so gut wie nie auf einen existenzsichernden Betrag. Das heißt, die Menschen bekommen, vereinfacht gesagt, in der ersten Hälfte ihres Arbeitslebens zusätzlich Grundsicherung, in der zweiten Hälfte des Arbeitslebens zusätzlich Erwerbsminderungsrente. Es gibt aber auch verschiedene Mischformen oder sogar Menschen, die, weil sie Vermögen haben, zum Beispiel geerbt, dann nichts dazu bekommen.
Viele sind auf Sozialleistungen angewiesen. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich in Erinnerung hatte, dass ja es möglich sein muss, mit seinem Job seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also hat man nicht da ein Recht drauf?
Nun, es gibt völkerrechtlich gesehen ein Recht auf Arbeit, das sagt der Sozialpakt für alle Menschen. Es gibt das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung nach Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber das ist natürlich auch beschrieben als das Recht auf die Möglichkeit, auf einem, und so heißt es in der UN-Behindertenrechtskonvention, auf einem inklusiven Arbeitsmarkt seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Aber nun kennen wir den Arbeitsmarkt in einer marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Ordnung. Es gibt immer Arbeitslose und es gibt Menschen mit einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko. Und man muss sagen, ohne die Werkstätten oder ohne eine Form von sozialstaatlicher Intervention wären diese Menschen sehr stark von Arbeitslosigkeit bedroht. Insofern kann man es einerseits sehen als eine sozialstaatliche Maßnahme, um das Recht auf Arbeit zu garantieren. Und das Existenzsichernde wird eben durch die zusätzliche Sozialleistung möglich gemacht.
Also ist das aus deiner Sicht grundrechtlich legitim?
Es ist an und für sich, wird man wohl sagen müssen, solange das Existenzminimum gesichert ist, das das Bundesverfassungsgericht ja aus Artikel 1 und 20 ableitet seit der Entscheidung 2010 zur Grundsicherung, ist es kein Grundrechtsverstoß, dass man von so wenig Geld leben muss. Aber wenn wir die Gleichheitsrechte mit einbeziehen, dann kann es zum Problem werden. Und wir haben ja gesagt, in der Gesetzgebung seit 2014, wer Vollzeit arbeitet, soll einen Mindestlohn bekommen, von dem er leben kann. Und hier kommen wir zu einem grundrechtlichen Problem, wenn die Menschen in Werkstätten diesen Mindestlohn nicht bekommen.
Ja, Mindestlohn, da habe ich gerade auch dran gedacht. Der liegt ja aktuell bei 13,90 Euro. Und du hast gesagt, Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, wenn sie Vollzeit arbeiten, verdienen sie 335 Euro, hast du, glaube ich, gesagt. Wenn man das so grob überschlägt.
200.
Entschuldigung, ja, sogar nur 235 Euro. Wenn man das grob überschlägt, dann kommt das, glaube ich, bei 1,50 Euro oder so raus. Also wie kann das sein? Weil wir eigentlich sagen, der Mindestlohn ist die absolute Grenze. Warum wird diese Personengruppe ausgeschlossen?
Also wir haben jetzt juristisch gesehen verschiedene Ebenen des Problems. Die eine Frage ist erstmal die einfachrechtliche Frage, sind die eigentlich vom Mindestlohn ausgeschlossen? Interessanterweise haben wir uns die Gesetzgebungsmaterialien zum Mindestlohngesetz genau angeguckt und man hat diese Frage noch nicht mal diskutiert.
Oh.
Also man findet dazu nichts und dann finden sich so vereinzelte Äußerungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur. Das sei ja klar, dass das ausgeschlossen ist, weil ja nicht produktiv und im Kern Sozialleistungen und so weiter. Dagegen steht aber die Aussage im Gesetz, die vor wie nach drin stand, arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis. Und wir haben uns das nun genauer angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen, unter Artikel 27 UN-Behindertenrechtskonvention kann ein arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis für Menschen mit Behinderung eigentlich nur heißen, so arbeitnehmerähnlich wie möglich. Und das heißt, man braucht einen Grund, der zwingend ist, der sagt, dieser Punkt des Arbeitsrechts gilt nun gerade nicht. Und hier zu sagen, für jeden dieser Werkstattbeschäftigten ist der Mindestlohn von vornherein ausgeschlossen, scheint uns hier mindestens zu undifferenziert. Also das Mindeste ist, dass der Gesetzgeber genau hätte sagen müssen, wer warum vom Mindestlohn ausgeschlossen ist und wie man eine Chance hat, aus diesem Ausschluss rauszukommen. Das wird bestätigt durch die Mindestlohnrichtlinie der EU, die ja inzwischen auch in Kraft ist. Wichtig für die Werkstätten ist, dass in der Mindestlohnrichtlinie drin steht, Mindestlöhne dürfen nicht diskriminierend sein. Es darf auch Ausnahmen vom Mindestlohn geben, aber sie dürfen nicht diskriminierend sein. Und wenn der einzige Grund ist, dass man keinen Mindestlohn kriegt, dass man in einer Werkstatt ist, in der nur Menschen mit Behinderungen arbeiten, spricht manches dafür, dass das eine Diskriminierung ist, die an die Behinderung geknüpft ist.
Der Staat zahlt ja sowieso schon drauf, also in Form von Sozialleistungen, das ist ja eingangs gesagt. Wäre es nicht möglich, dass der Staat diese Zusatzleistungen quasi fair regelt, also einen gerechten Lohn dadurch herstellt, dass mit staatlichen Subventionen bis zum Mindestlohn gegangen wird?
Das wäre die Möglichkeit. Wir hatten ja in unserer Gruppe, die das wissenschaftlich betrachtet hat, hatten wir auch Sozialwissenschaften und Ökonomen drin. Das heißt, es wurde auch ausgerechnet, welche Möglichkeiten es für den Staat gibt, hier zu einer anderen Lösung zu kommen. Da haben wir auch den Mindestlohn gerechnet und sind bei Mehrkosten gelandet, die ja eigentlich vertretbar wären. Wir sind jetzt inzwischen in einer Situation, in der das Erwähnen von Mehrkosten im sozialen Bereich politisch sehr schwierig geworden ist. Ja. Vor einigen Jahren wäre das noch leichter gewesen. Aber man muss recht systematisch sehen, der Staat gibt sowieso sehr viel Geld für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen aus. Eine Entwicklungsmöglichkeit der Werkstätten wäre ja, dass die Leute dort einen sozialversicherten Arbeitsplatz zum Mindestlohn bekommen, der vom Staat dann als Sozialleistungsträger quasi gegeben wird. Aber es ist ein Arbeitslohn und nicht ein kleiner Arbeitslohn plus ein Sozialleistungszuschuss.
Wenn Menschen so wenig Geld haben, dann bedeutet das eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, ja auch, dass sie weniger teilhaben können. Also zum Beispiel an der Gesellschaft oder am Sozialleben. Sie haben weniger Geld für Kultur oder für Sport oder für Bildung. Und dabei hat jeder Mensch ja eigentlich das Recht darauf, auch sein Leben frei zu gestalten. Wie ist das vereinbar?
Das ist sicher schwer vereinbar. Wir wissen das auch aus der Forschung. Es gibt inzwischen ganz gut recherchierte und ermittelte Teilhabeberichte der Bundesregierung, die also auch jeder Wahlperiode vorgelegt werden, dass Menschen mit Behinderungen ein deutlich niedriges Einkommen haben, schlechtere Arbeitsmarktchancen, dadurch schlechtere Teilhabechancen in ganz vielen Lebensbereichen haben. Das heißt, das ist auch eine zentrale Ungleichheitsdimension in der Gesellschaft. Und im Sozialstaat muss das Benachteiligungsverbot auch bedeuten, dass der Staat so viel wie möglich tun muss, um diese Ungleichheit zumindest zu vermindern.
Wir von der GFF haben einige Verfahren angestoßen und auch gewonnen, wo es um ungleiche Bezahlungen von Männern und Frauen geht. Und diesen Anspruch von Equal Pay leiten wir ab aus dem Antidiskriminierungsverbot aus Artikel 3 Grundgesetz. Und Behinderung ist da neben Geschlecht und Religion auch ein Diskriminierungsmerkmal. Da heißt es, Zitat, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Behinderung war aber nicht von Anfang an mit dem Text aufgenommen.
Das ist so, ja, das ist ganz auffällig. Zumal, wenn man sagt, die Liste, die wir in Artikel 3 Absatz 3 vorfinden, ist auch eine Reaktion gewesen auf Diskriminierungserfahrungen aus dem Nationalsozialismus. Denn Menschen mit Behinderungen sind ja im Nationalsozialismus ganz massiv benachteiligt, entrechtet, ermordet worden. Trotzdem reichte es nicht ins Bewusstsein der Verfassungsgesetzgebung zum Grundgesetz. Und es gab auch in den 1950er und 1960er Jahren da ganz wenige Diskussionen drüber. Behinderung geriet vor allem im Kontext von Kriegsopfern in den Fokus des Gesetzgebers, aber nicht als allgemeiner Benachteiligungstatbestand. Das ging so weit, dass die behinderten Menschen, die Opfer zum Beispiel von Zwangssterilisierungen im Nationalsozialismus geworden sind, Schwierigkeiten hatten, eine Entschädigung zu bekommen. Und es Gerichtsentscheidungen gegeben hat, in denen gesagt wurde, das sei zwar Unrecht gewesen, aber kein spezifisch nationalsozialistisches Unrecht, weil das hätten andere Länder ja auch so gemacht. In Deutschland war es viel schlimmer und radikaler, also insofern kann man auch sagen, da war etwas spezifisch nationalsozialistisches drin. Aber das zeigt, in den 1950er, 60er Jahren gab es noch nicht in dem Ausmaß das Bewusstsein für den Unrechtscharakter dieser Benachteiligungen. Und durch die Tötung von über 300.000 Menschen mit Behinderung, gerade geistiger Behinderung im Nationalsozialismus, war es auch so, dass das Hilfssystem ja quasi neu aufgebaut werden musste. In den 1950er, 60er Jahren, in dieser Anfangsphase der Werkstätten, das heißt, man fing mit lauter jungen Menschen an, dass sie dann den ganzen Lebenslauf haben und auch dafür Unterstützungssysteme brauchen, die altersangepasst sind. Das zieht sich bis heute, dass wir hier auch Nachholbedarf in Deutschland haben.
Die Idee der Werkstätten ist ja in gewisser Weise Teilhabe am Arbeitsmarkt zu schaffen. Aber Werkstätten sind ja explizit getrennt vom allgemeinen Arbeitsmarkt und bilden damit so eine Art Parallelwelt. Wie ist das vereinbar mit dem Recht auf Teilhabe und Inklusion?
Das wird zunehmend kritisch gesehen, wobei die kritische Diskussion eigentlich in den späten 1970er Jahren angefangen hat. Da die ersten Anfänge der Behindertenbewegung in Deutschland 1981, Krüppeltribunal junger Menschen mit Behinderungen, die sich auch gegen Werkstätten damals schon richteten. Da waren einige Leute dabei, die später auch ganz wichtige Beiträge zur Behindertenbewegung und zum Behindertenrecht geleistet haben, wie Theresia Degener zum Beispiel, die dann später Deutschland bei der Erarbeitung der UN-Behindertenrechtskonvention vertreten hat. Mit dem Benachteiligungsverbot 94, was dann in der Verfassungsreform infolge der Deutschen Einheit ins Grundgesetz gekommen ist, mit dem Diskriminierungsverbot 1997 im EU-Recht und dann mit der UN-Behindertenrechtskonvention 2006 gab es drei Impulse, diese Fragen neu nachzudenken. Und das bisherige Fürsorgesystem mit Heimen und Werkstätten für die zentralen Lebensbereiche hat sich dann als erstaunlich beharrlich erwiesen. Aber insbesondere durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist dann doch eine dauerhafte Kritik da reingekommen. Deutschland muss ja alle 5 Jahre berichten über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an den Fachausschuss der Vereinten Nationen. und bekommt dann mit den Concluding Observations den Spiegel vorgehalten. Da werden Punkte gesehen, die aus Sicht des Fachausschusses besonders kritisch gesehen werden. Und da nimmt das Werkstattsystem jedes Mal einen relativ prominenten Platz bei den Monitor ein, also den Dingen, die für dringend veränderungsbedürftig befunden werden. Insofern ist es auf der politischen Tagesordnung. Und die Tatsache, dass wir eine große Studie gemacht haben zur Situation in den Werkstätten und auch zu Alternativen zum Entgeltsystem, war ja möglich, weil es dafür auch einen Auftrag des Deutschen Bundestags gegeben hat. Allerdings sind wir jetzt gerade in einer Situation, in der auch im Behindertenrecht eher über Leistungseinschränkungen diskutiert wird. Die Rahmenbedingungen sind jetzt gerade nicht einfach, aber trotzdem muss die Diskussion ja weitergehen.
Wäre es nicht viel überzeugender, wenn man Inklusion ernst nimmt, quasi auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Unternehmen zu integrieren, als dass man so eine Art Parallelwelt schafft? Also ich weiß, das kostet dann Geld und das ist Aufwand für Unternehmen, aber wäre das nicht eigentlich die Lösung?
Es kostet ja beides Geld. Also auch das Werkstattsystem ist ja nicht billig. So, da arbeiten eine Menge Menschen, auch mit sozialem Engagement, die das Ganze organisieren, beaufsichtigen, betreuen. Das heißt, da ist auch ein großer sozialwirtschaftlicher Wirtschaftssektor. Aber wir brauchen hier eben, sagen auch die Vereinten Nationen, einen Wechsel von der beschützten Beschäftigung zur unterstützten Beschäftigung. Und unterstützte Beschäftigung bedeutet eben, dass wir stärker in die allgemeine Arbeitswelt hineintragen und dort Arbeitsmöglichkeiten in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes bieten. Das ist kein rein deutsches Problem. Deutschland hat ein besonders großes Werkstattsystem. Es hat auch im industriellen Modell, sagen wir mal, besonders große Werkstätten. Ich kenne das aus einigen anderen Ländern, dass dort die Werkstätten wesentlich kleiner sind, stärker kommunale soziale Dienstleistungen erbringen. Dass wir hier Werkstätten mit über 1000 Beschäftigten haben, die vor allem Industriebetrieben zuarbeiten, ist so der wirtschaftsgeschichtlichen Tradition Deutschlands geschuldet und macht das Problem vielleicht nochmal besonders deutlich. Zum Beispiel in Kassel, wo ich arbeite, ist die Werkstatt, macht die ganz viele Verpackungsarbeiten für VW. Wenn man jetzt vergleichen würde, die Menschen würden nach der untersten Stufe des Volkswagen-Haustarifs bezahlt, dann würden sie so sehr viel mehr Geld bekommen. Natürlich würde dann von der anderen Seite her gesagt, naja, aber wenn die das bekommen müssten, dann hätte VW da schon längst ausgelagert. Also man muss dann eben auch gucken, dass wir nachhaltige Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Und da kann man aber andererseits feststellen, also auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchaus auch einfache Arbeiten vorhanden sind, für die man kaum jemanden findet. Und gute Beschäftigungsprojekte, auch so wie inklusive Hotels oder Cafés, kennt man vielleicht, die von kleineren Anbietern auch aufgebaut worden sind im Wohlfahrtsbereich, zeigen ja, dass das möglich ist.
Im Prinzip ist ja das Ziel der Werkstätten auch, Menschen zu fördern, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt entweder erstmalig oder wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückkehren können. Wie gut funktioniert dieser Ansatz?
Das ist der gesetzliche Auftrag der Werkstätten, ist auch die Menschen wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen. Die Zahlen zeigen, dass das sehr selten gelingt. Also unter 1% der Werkstattbeschäftigten im Jahr schaffen das. Und wenn man sich's genau anguckt, dann gibt es eben dieses Problem auch der Anreize. Die Werkstatt hat an sich keine Anreize, das zu fördern, weil paradoxerweise die Menschen, die am leistungsstärksten sind in der Werkstatt, die könnten am ehesten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. Die möchte man ja nicht verlieren. Man hat ja eine stark leistungsgemischte Gruppe auch in der Werkstatt. Und würde dann riskieren, dass immer die rausgehen, die am meisten zur Produktivität beitragen. Das ist niemandes böse Absicht, aber es ist ein systematischer Punkt, warum es da wenig Übergänge gibt. Man muss auch sagen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die nicht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wollen, sei es, weil sie über lange Jahre nichts anderes als die Werkstatt kennengelernt haben und da zufrieden sind oder sich nichts anderes vorstellen können, sei es, weil sie aus dem Arbeitsmarkt gekommen sind und sagen, da will ich nicht wieder hin. Wir haben ja eine Befragung gemacht. Es gibt gerade unter den älteren Werkstattbeschäftigten viele, die dezidiert sagen, sie wollen da nicht hin. Die meisten sagen allerdings schon, sie würden gerne besser bezahlt werden für das, was sie tun. Also das sagen fast alle. Das sagen auch viele Arbeitnehmer sonst, aber ich glaube, die Werkstattbeschäftigten haben auch besonders guten Grund, das zu sagen.
Würde ich auch so sehen.
Und dann haben wir gerade unter den jüngeren Werkstattbeschäftigten aber in der Befragung auch eine größere Gruppe gefunden, die gerne etwas anderes ausprobieren möchte, dazu aber zu wenig Möglichkeiten sieht.
Hapert das auch daran, dass Inklusion in Unternehmen nicht wirklich mitgedacht wird? Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen müssen ja auch bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie überhaupt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Also liegt es auch daran, dass Unternehmen diese Voraussetzungen vielleicht nicht schaffen wollen?
Also auf juristisch würden wir von angemessenen Vorkehrungen sprechen. Also Dinge, die Unternehmen beachten müssen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Leistungsfähigkeit dort gleichermaßen zeigen können. Das heißt, die Maschine ist anders gebaut oder es gibt andere Arbeitszeiten, andere Arbeitsbedingungen. Das ist für schwerbehinderte Menschen sogar gesetzlich vorgeschrieben, 164 SGB 9. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe von Betrieben, wo das auch funktioniert. Viele Betriebe erfüllen ja auch die Beschäftigungsverpflichtung von 5%, haben eine Schwerbehindertenvertretung, also eine besondere Interessenvertretung, die sich damit drum kümmert. Wer das nicht tut, muss eine Abgabe bezahlen, die den anderen nützt. Das ist auch ein System, was durchaus seine Rationalität hat. Aber es gibt eben auch Betriebe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die da sehr wenig für tun. Und deswegen wird auch diskutiert, man müsste eigentlich diese Abgabe möglicherweise für Betriebe erhöhen. In der letzten Wahlperiode gab es sogar eine deutliche Erhöhung für die kleinere Gruppe derjenigen, die gar keinen Schwerbehinderten beschäftigen. Also da ist die Anreizfunktion der Abgabe schon da. Aber wahrscheinlich müssen wir da noch mehr tun, zumal wir ja nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern gleichzeitig Arbeitskräftemangel haben.
Wenn man wirtschaftlich denkt, wäre es eigentlich sinnvoll, so viele Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber es stimmt wahrscheinlich, was du sagst, die Abgabe oder die, vielleicht kann man es auch Geldstrafe nennen, wahrscheinlich ist das nicht der richtige Begriff, aber die
juristisch
Strafe.
Juristisch gesehen nicht, nein.
Aber die Abgabe, die Unternehmen leisten müssen, wenn sie Menschen nicht beschäftigen, ist wahrscheinlich niedriger als das, was sie investieren müssten im Zweifel, um Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen.
Das ist eine Frage, die Ökonomen beantworten müssen, Betriebswirte. Ein Betrieb, der viel Routine darin hat, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, für den ist das ja gar nicht so teuer, weil er weiß, wie es geht und weil er die angepassten Arbeitsabläufe schon hat. So, das heißt, es ist auch immer ein Anlauf für diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben. Es gibt natürlich Behinderungen, bei denen man teurere technische Unterstützung braucht und Behinderungen, bei denen das nicht so schwierig ist. Aber so im Ganzen ist es jetzt nicht so, dass von den Betrieben Unmögliches verlangt wird.
Menschen, die in Werkstätten arbeiten, können nur aus ganz wenigen Tätigkeiten wählen. Diese können in der Wäscherei oder im Garten- und Landschaftsbau arbeiten. Und sicher fallen viele Berufe auch deshalb weg, weil sie für Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu komplex sind. Aber selbst wenn man das mitdenkt, ist die Auswahl immer noch sehr eingeschränkt. Das Grundgesetz sagt ja, dass ich meinen Beruf frei wählen können darf. Ist es mit den Grundrechten vereinbar, dass Menschen mit Behinderung viel geringere Wahlmöglichkeiten haben, was ihren Beruf angeht?
Das ist ja ein Problem, was sich nicht nur auf Werkstätten beschränkt. Wir haben das in der ganzen beruflichen Rehabilitation, dass es traditionellerweise so war, auch wenn Menschen eine besondere Ausbildung für behinderte Menschen ein Berufsbildungswerk bekommen haben oder wenn sie später im Lebensverlauf umgeschult wurden, das Spektrum der Berufe oft verengt war und man damit auch den Menschen nicht gerecht worden ist, aber auch ihre Potenziale nicht ausgeschöpft hat. Die Diskussion gibt es. Es gibt Urteile, auch schon einige Jahrzehnte alte Urteile des Bundessozialgerichts, die sagen, auch hier muss im Lichte der Berufsfreiheit ein möglichst weitgehendes Wunsch- und Wahlrecht zwischen möglichen Ausbildungen gemacht werden. Und Menschen, die hier Vorschläge machen, haben sich auch schon durchgesetzt. Einer meiner Lieblingsfälle, auch aus der Ausbildung, ist jemand, der dann tatsächlich durchgeklagt hat beim Sozialgericht, dass er eine Ausbildung als Hubschrauberpilot bekommen hat, was die Bundesagentur jetzt nicht für die nächstliegende Möglichkeit für ihn gehalten hat, aber es ist ein Beruf, den man im Sitzen ausüben kann. Also es gibt immer wieder auch positive Beispiele aus der Rechtsprechung, aber man muss sich da erstmal durchsetzen. Ein mir bekannter Werkstattleiter aus Schleswig-Holstein hat zum Beispiel ein inzwischen bundesweites Projekt gemacht, dass Werkstattbeschäftigte als Fachkräfte ausgebildet werden, die in Universitäten Studierenden die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung vermitteln.
Spannend.
Also hier kann man auch aus dem System heraus Dinge verwirklichen, aber die Grundrechte sind dazu ein sehr guter Anhaltspunkt und Berufsfreiheit im Rehabilitationsrecht ist ein dauerndes Thema, woran man auch immer wieder erinnern muss.
Du hast gerade die Möglichkeit zu klagen schon angesprochen und wir von der GFF, unser Brot und Butter sind strategische Klagen. Und wir wollen jetzt in diesem Bereich auch eine Klage anstreben, nämlich klagen wir mit einer Person, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet, auf faire Bezahlung. Woran liegt es, dass bis jetzt so wenig geklagt wurde, beziehungsweise dass sich so wenig verändert hat, obwohl es die Werkstätten schon so lange gibt?
Wenn man sich rechtssoziologische Studien zum Arbeitsrecht anguckt, dann weiß man, dass jemand gegen seinen aktuellen Arbeitgeber klagt, ist sogar auf dem ganz allgemeinen Arbeitsmarkt ein seltenes Phänomen. Die meisten Menschen gehen vors Arbeitsgericht, wenn sie gekündigt wurden und tragen dann auch ganz viele andere Streitfragen aus, nachträglich, weil dann kommt es nicht mehr darauf an, sich mit dem Arbeitgeber zu verderben. Wenn wir die Situation von Werkstattbeschäftigten sehen, die sind ganz lange bei der Werkstatt beschäftigt und sie sehen für sich auch wenig Alternativen. So. Und wenn man jetzt überlegt, was passiert, wenn ich diese Klage verliere, ich bin derjenige, der gegen die Werkstatt geklagt hat und das wird mir vielleicht übel genommen. So, und dann hat man oft im Hintergrund noch Eltern bei Jüngeren oder gesetzliche Betreuer bei Älteren, die sagen, das ist viel Aufwand. Und wie soll es dann weitergehen? Da ist das Sicherheitsbedürfnis des Umfeldes ja auch groß. Also wir haben auch dieses Problem, dass viele Eltern sagen, ich möchte, dass mein Kind in die Werkstatt kommt, dann weiß ich, es ist sicher. Das ist menschlich total nachvollziehbar, aber auch einer der Faktoren, die dazu führt, dass hier nicht gestritten wird.
Ja.
So, das heißt, es muss zu besonderen Konstellationen kommen, in denen das eben doch mal passiert. Es ist dafür auch gut, dass die Rechte der Werkstatträte gestärkt worden sind in der letzten Reform.
Das ist wie eine Art Betriebsrat?
Es ist wie eine Art Betriebsrat mit etwas weniger Rechten. Auch das ist durchaus problematisch von dem Gleichheitsgesichtspunkt, aber immerhin. Anders als beim Lohn hat der Gesetzgeber bei den Werkstatträten einiges gemacht, um die Mitbestimmungsrechte auch zu vergrößern. Da ist jetzt eher die Frage, wird das auch praktisch gelebt? Aber es ist jedenfalls ein guter Ansatzpunkt. Ich war selbst schon mit unseren Ergebnissen auf Konferenzen von Werkstatträten, die das sehr intensiv und ernsthaft diskutiert haben, auch was man aus diesen Ergebnissen so machen kann. Da bin ich ganz optimistisch, bin generell der Meinung, dass Mitbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen auch ein wichtiger Faktor für die Rechtsrealisierung ist. Denn dass Einzelne gegen eine große Organisation klagen, das erfordert nun mal Mut und Unterstützung. Und es ist schön, wenn da jetzt Einzelne das machen, niemand das aus Furcht unterlässt, wenn er unzufrieden ist. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, was die Arbeitsgerichte aus den Argumenten machen, aber es ist schon wichtig, dass es mal probiert wird.
Ich habe gerade auch über Streik nachgedacht. Vieles, über das wir gerade gesprochen haben, hat ja zu tun mit schlechten Arbeitsbedingungen bzw. fehlendem Arbeitsschutz. Dagegen kann man als ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ja klagen. Ein Streik ist ja auch ein verfassungsrechtlich geschütztes Gut. Das wissen grundgesetzlich Ultras, weil in der allerersten Folge habe ich da mit Johanna Wenkebach drüber gesprochen. Wäre Streik nicht eine Möglichkeit, das System zu verbessern? Haben Menschen schon mal gestreikt?
Also mir ist kein Fall bekannt eines Streiks in Werkstätten. Ich glaube, es wäre einfach zu begründen, dass das Streikrecht nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz auch in Werkstätten gilt und dass Werkstattbeschäftigte das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren, einen Tarifvertrag zu fordern und zu erstreiken. Es gibt aber eben auch verschiedene Gründe, warum das noch nie passiert ist. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass die Gewerkschaften da auch kein Aktionsfeld gesucht haben in diesem Bereich. Es gibt sicherlich einzelne Werkstattbeschäftigte, die Gewerkschaftsmitglied sind und die teilweise auch unterstützt werden. Aber als ein Bereich großer gewerkschaftlicher Organisation ist das nicht gewählt worden bisher. So, aber das Recht als solches, das ist sicherlich da.
Felix Welti, vielen Dank. Das war Felix Welti, Professor für Sozial- und Gesundheitsrecht sowie Recht der Rehabilitation und Behinderung. Aus unserem Gespräch habe ich diese drei Punkte behalten. Erstens, obwohl das Grundgesetz vor dem Hintergrund der Verbrechen in der Nazizeit geschrieben wurde, wurde Behinderung erst 1994 als Diskriminierungsmerkmal aufgenommen. Leistungen und auch Rechte für Menschen mit Behinderung wurden lange als karitatives, nicht verbindliches wahrgenommen. Zweitens. Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung verdienen einen Bruchteil des Mindestlohns. Und das, obwohl sie teilweise Vollzeit arbeiten. Wenn die Behinderung der einzige Grund für eine schlechte Bezahlung ist, liegt eine Diskriminierung vor. Mit der GFF und den Sozialhelden klagen wir jetzt Seite an Seite mit einem Werkstattbeschäftigten auf Mindestlohn. Drittens. Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben den gesetzlichen Auftrag, es Beschäftigten zu ermöglichen, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. Der Anteil derer, die wirklich wechseln, liegt jedoch bei unter 1%. Ein abgeschlossenes System statt Inklusion, das die Vereinten Nationen gegenüber der Bundesregierung seit Jahren kritisieren. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wie immer freuen wir uns auf Feedback und Themenvorschläge unter grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.